Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Eine Lehrstelle, die der früh verstorbene Vater hinterlassen hat, umkreist die Schriftstellerin und Architektin Sora del Buono in ihrem neuen Buch. Seinetwegen heißt dieser sehr persönliche, aber auch zeit- und ideengeschichtlich sehr spannende Text. Und ich freue mich, dass die Autorin gleich damit bei uns zu Gast ist. Ein Baby, gerade mal 8 Monate alt, war Sora del Buono, als ihr Vater 1963 bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. 60 Jahre später ist sie auf Spurensuche gegangen in der Schweiz und hat ein Buch darüber geschrieben, in dem sie sich aus allen möglichen Perspektiven dieser Leerstelle nähert, ihrem viel zu früh verstorbenen Vater, aber auch dem Verursacher des tödlichen Unfalls und seiner Schuld. Sora del Buono ist Architektin und Autorin von vielgelobten Romanen wie die Marschallin und ich freue mich, dass wir jetzt über ihr neues Buch sprechen. Es trägt den Titel Seinetwegen und ich sage mal herzlich willkommen, Frau Del Buono.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind.
Hier sein darf.
Sie haben ja, ich habe es gesagt, schon ein paar Bücher geschrieben. Was hat es gebraucht, damit dieses Buch entstehen konnte?
Ein bisschen mehr Mut auch. Und sich so zu öffnen oder sich so zu zeigen, das ist natürlich schon anders als bei einer Novelle wie Gotthard, wo ich einfach über einen Tunnelarbeiterroman geschrieben habe. Und es hat sicher diesen Zwischenschritt der Marschallin gebraucht. Das ist der Roman über meine wilde süditalienische Großmutter. Und da kommt natürlich auch schon der Unfalltod meines Vaters drin vor. Und da hatte ich dann irgendwann gedacht, ja, es gibt ja eine Fortsetzung. Und jetzt ist es eigentlich Teil 2.
Und wir müssen das vielleicht erstmal erzählen, wie dieser Unfall überhaupt passiert ist. Mögen Sie das machen oder soll ich es machen?
Nein, das kann ich gern machen. Also das ist, was ich halt auch immer nur wusste als Kind, war mein Patenonkel und mein Vater, beide sehr junge Männer, also der Patenonkel 25, mein Vater 33, kamen von den Bergen zurück nach Zürich es überholte auf der Gegenspur einer mit einem riesigen Amischlitten ein Fuhrwerk und knallte frontal in den VW-Käfer meines Vaters rein und er starb. Und die anderen waren ein bisschen verletzt oder auch nicht. Also so. Ich merkte dann im Lauf der Recherche, dass viel mehr Leute beteiligt waren, als ich anfangs dachte. Ich dachte immer nur, es ist der Vater, der Onkel und dieser, wie ich ihn genannt habe, Typ oder Raudi oder Halodri oder so. Und dann kamen noch plötzlich andere zum Vorschein.
Sie entdecken überhaupt ganz viel im Lauf dieser Recherche. Auch zum Beispiel fiel mir gerade ein, wo Sie den Unfall beschrieben haben, dass Sie herausfinden, dass der Wagen keine Kopfstützen an den Sitzen hatte.
Genau, ich habe dann eben auch so historische Sachen mir angeguckt.
Auch.
Genau. Und ich wollte das ja auch, der Text besteht ja auch aus vielen kleinen Texten, es ist ja nicht in einem Fluss durchgeschrieben. Und dann erzähle ich eben auch die Geschichte zum Beispiel der Kopfstütze. Und ich erzähle dann auch, wenn ich jetzt so Oldtimer sehe oder eben diese Oldtimer-Rennen, wo ich dann auch zufällig in eins reingeraten bin, was mich zufällig zu dem Ort geführt hat, wo dieser Mann früher gelebt hat. Also es gab
das kann
dann
man
so
kaum
viele,
glauben.
Ja, unglaublich viele Zufälle. Aber ich glaube, das ist ja nur, weil man offen ist. Ich war halt ganz offen für alles. Und dann nimmst du ja die Umwelt sehr wahr. Wahrscheinlich fährt jeden Tag ein Oldtimer an mir vorbei, aber nur dann habe ich gerade so drauf reagiert. Und wenn ich solche sehe und immer ohne diese Kopfstützen, denke ich immer, oh Leute, ehrlich, ich weiß, historisch korrekt und so, aber es ist wirklich gefährlich. Mhm. Und dann wurden so in den 60er Jahren kamen dann diese Kopfstützen, wurden dann üblicher.
Das Buch ist überhaupt auch viel über Autos. Das war ja ein lindgrüner VW und da steigen Sie auch so ein bisschen ein. Dann gibt es noch einen Ferrari in der Familie. Sind Sie auch eigentlich so eine Autonärrin?
Ja, das Irre ist, dass auch meine Mutter, die ja wirklich, wirklich ein Leben lang unter diesem Verlust gelitten hat, auch sie hat einen Hang zu schönen Autos. Also sie fuhr dann einen Renault Alpine, das ist ein echt seltener Sportwagen.
Aber immer mit dem Kennzeichen, das durch die Familien in der Schweiz ja offenbar weitergegeben wird,
genau.
Die ich bei Ihnen gelernt habe.
Aber nicht des Unfallwagens, das war dann, weil es der Wagen des Onkels war. Ja, also man hat schon, ich meine, ich bin auch halbe Italienerin, ja, also mein Vater war Italiener und natürlich ist dieses Autodesign ist ja auch sehr was Italienisches. Wir fuhren dann auch immer italienische Wagen, also meine Mutter oder eben auch der Vater. Und da gibt es schon eine Liebe dazu, was abstrus ist. Aber es gehört auch einfach so, das habe ich jetzt in der Recherche auch gemerkt, so sehr zu unserer Kultur, dieser Autofetisch, ja. Also, und da habe ich schon auch gemerkt, das muss man schon auch ein bisschen hinterfragen, wirklich. Aber ja, ich bin ja auch Architektin, also ich habe natürlich auch das Design studiert.
Ihr Vater war ein aufstrebender Arzt und sehr vielversprechende Karriere vor sich und irgendwie auch ein toller Mann, wenn man das so liest, sieht gut aus. Und also war wirklich eine Tragödie, dass der so früh aus dem Leben gerissen wurde. Und Sie machen sich ja jetzt in dem Buch, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so erzählt, auch eben auf die Suche nach dem Töter, wie Sie ihn nennen, also dem Verursacher des Unfalls. Und da gibt es ja auch eine Entwicklung im Lauf des Buches. Am Anfang haben Sie, weil das war ja skandalös eigentlich, was der für ein Urteil bekommen hat, finde ich.
Aber das ist heute immer noch oft skandalös. Also er hatte dann eine Buße von 200 Franken bekommen. So. Da ist auch die Frage gewesen, eben mein Vater, der Italiener, in dieser Zeit, wo Italiener in der Schweiz eben Chinken genannt wurden, aber mein Vater dann der aufstrebende Arzt, eben nicht der Gastarbeiter, also doch wieder privilegiert, aber eben doch der Italiener. Dann ist die Frage, ob dieser Staatsanwalt damals vielleicht auch ein bisschen tendenziös war, das wurde dann in einem Leserbrief auch unterstellt. Dieser Leserbrief habe ich dann gefunden, also ich habe dann auch so Zeitungssachen alles gefunden und mache mich dann auch auf dem Weg, ja, zu suchen, weil ich plötzlich schon dachte, meine Güte, also auch heute werden 8 Leute in Deutschland auf den Straßen sterben und morgen wieder 8 und übermorgen wieder 8. Und ich merke einfach, das sind nicht nur diese Leute, die sterben, sondern es sind ganz viele rundum, die betroffen sind, die Angehörigen, aber eben auch die Verursacher. Und was macht das eigentlich mit denen? Und es kann uns selber auch so wahnsinnig schnell passieren. Wie schnell kann es einem passieren, dass man ein Fahrrad übersieht oder irgendetwas, das kann ja alles passieren. Was macht das eigentlich mit diesen Leuten, mit dieser Schuld? Und so habe ich mich auf den Weg gemacht und ich dachte ja immer nur, das ist eben ein Rowdy gewesen und je mehr ich über ihn erfahre im Laufe des Textes und ich nehme auch die Leute so mit, ich will das auch wirklich so, dass die mit mir mitgehen, diesen Weg, merke ich auch, dass der wird natürlich vom Rowdy zum Menschen. Also das ist schon, der kommt mir schon nah.
Manchmal, auch irgendwie ein trauriger Mensch, fand
ja,
ich.
Ja, also das hat den schon wirklich mitgenommen. Das hat sein Leben massiv verändert. Und das denke ich bei jeder dieser Anzeigen oder wenn man wieder in den Nachrichten sieht, 19-Jähriger jetzt in Hamburg auf dem Bürgersteig, denke ich, mein Gott, Junge, also du zerstörst nicht nur ein anderes Leben, sondern auch deins, weil ich glaube, so unsensibel kann man nicht sein, dass einen das nicht mitnimmt.
Jetzt ist das Buch einerseits eben diese Spurensuche nach dem Vater und nach diesem Unfallverursacher, aber es ist auch ein Buch über Sie und Ihre Mutter, denn Sie sind ja quasi übrig oder zurückgeblieben. Genau. Und das fand ich sehr, sehr anrührend, was Sie doch auch für ein sehr schönes Verhältnis offenbar mit Ihrer Mutter entwickelt haben.
Ja, also wir waren super, weil ich war als Kind halt eben 8 Monate. Ich habe den Vater nicht vermisst, weil ich den ja gar nicht gekannt habe, aber mit 8 Monaten. Aber ich habe natürlich ihre Trauer gesehen und wir haben geschwiegen, wir haben nie darüber geredet. Also, weil ich wollte diese traurige Mutter nicht sehen und das ist natürlich eigentlich Irrsinn, dass man dann einfach nicht redet, dass diese Leerstelle bleibt. Aber ansonsten war ich wahnsinnig stolz auf sie, weil wir eben 60er Jahre, sie hat ein Abitur nachgeholt oder Matura in der Schweiz, hat dann studiert. Als ich Matura gemacht habe, hat sie einen Magister gemacht. Ich meine, das ist einfach eine coole Frau so. Und es ist auch eine Liebeserklärung an meine Mutter, ja, die jetzt aber halt an Alzheimer erkrankt ist. Und die das gar nicht mehr mitkriegt.
Ich wollte gerade sagen, diese Recherche jetzt an dem Buch, das hat sie gar nicht mehr mitbekommen.
Nein, und ich hätte es wahrscheinlich auch nicht machen können, wenn sie es noch mitbekommen hätte, weil sie ja eben nicht darüber reden konnte, glaube ich. Und ich wollte dann nicht. Und man muss sich vorstellen, also als Kind, wenn du Fernsehen guckst, ist ja dauernd sind Autorennen und Karambolagen und kleine Jungs spielen mit Autos und boom und so. Und jedes Mal, wenn sowas war, zuckte ich zusammen und wir schwiegen. Und das ist, wenn du auf sowas so sensibilisiert bist, ist das immer und überall. Und das war, ist diese komische Nichtstelle zwischen uns. Und eigentlich ist es wirklich schade, dass wir nicht in der Lage waren, das zu besprechen. Und dann habe ich aber gedacht, okay, dann schreibe ich es jetzt einfach.
Und Sie haben Ihre Mutter auch jetzt noch mit reingenommen ins Buch? Also Sie besuchen sie dann in einem Heim, mhm, und dann gibt es überhaupt, finde ich, diese Gegenwartsebene hat mir sehr gut gefallen. Da gibt es immer so Kaffeehaustreffen, wo Sie mit befreundeten Psychologinnen sich unterhalten und das alles analysieren. Das fand ich auch sehr bereichernd. Wie ist denn diese Form überhaupt entstanden?
Ja, also diese Kaffeehausszenen waren wirklich so, dass ich so nach 20 Seiten, ich habe laufend geschrieben und immer wieder was entdeckt und dann war ich wieder aufgeregt, weil ich irgendwas entdeckt habe. Also erstmal den Namen überhaupt zu finden, wer war dieser Mann und so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will ja nicht nur in meinem Süppchen kochen, weil das ist ja nicht jetzt wirklich interessant, sondern man muss das ja in eine andere Ebene auch bringen. Und dann dachte ich, okay, ich brauche den Blick von außen und habe dann eben mit diesen drei Freunden, also zwei Freunde und einer Freundin, die alles weit über 70 sind und Intellektuelle, habe ich mit denen irgendwie so einen Außenblick gemacht. Und dann haben die wieder ihre Geschichten erzählt. Und das war irre, weil auch was die für Geschichten aus ihrer Kindheit oder ihren Familien erzählt haben, auch Familientabus. Jeder hat diese Familientabus. Und dann gab es dem nochmal eine andere Ebene. Also das war dann irgendwie auch für die Rhythmisierung des Textes, kommt ab und zu wieder so ein Kaffeehaus.
Und wie haben Sie dieses Material, das haben Sie ja sicher nicht so aufgeschrieben in der Form, das ist ja ganz schön komponiert, dieses Buch. Wie haben Sie das ganze viele verschiedenen Ebenen da eben in diese Form gegossen?
Naja, ich habe schon eigentlich relativ chronologisch geschrieben und wenn dann eben das kam mit den Kopfstützen, dann, ich bin ein sprunghafter Mensch, sagen wir es so.
Das sind Ihren Gedanken eigentlich gefolgt.
Genau, ich bin ein sprunghafter Mensch.
Man guckt Ihnen beim Denken zu in dem Buch.
Mhm. Genau, und das ist für meine Freunde teilweise sehr anstrengend, weil ich von einem Thema zum nächsten hüpfe und wieder zurück und ich denke, es ist aber alles logisch.
Ist für die anderen. Zum Lesen ist es schön und man muss sagen, es sind auch Fotos drin und eine meiner Lieblingsseiten ist ganz am Schluss, das finde ich derart süß, dieses Foto von Ihnen, da habe ich gedacht, das setzt auch noch mal so einen Schlusspunkt und ich habe gedacht, Sie sind auch wahrscheinlich jetzt anders als vor diesem
ja,
Buch.
Ja, ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich es reintue oder nicht, weil es ja ein munteres Bild von mir
Wie
ist.
Wie alt sind Sie da? 4?
Ja, sowas. Ja, das ist in Süditalien, das sieht man auch in Farbe. Es ist leider in Schwarz-Weiß halt nur, aber in Farbe sieht man es noch mehr. Das ist dann so ein hellblaues Kleidchen und hinten dieses italienische Mauerwerk. So. Und dann dachte ich, ist das jetzt zu munter als Abschluss? Aber es ist eben auch dieses Bild, finde ich ja ganz zum Ende und darunter finde ich jetzt was ich jetzt nicht erzähle, weil es ja auch eben
genau,
ein Geheimnis ist. Aber so dann dachte ich, ja, das ist auch, ich wollte auch, das ist ja auch neben der Danksagung und ich wollte auch einfach all diesen Leuten, die mich auch, die mir geholfen haben und ihre Geschichten erzählt haben, mich bedanken. Also und sagen, ja, es war ein kleines Kind und jetzt bin ich eine ältere Frau und das ist ein Weg, wie viele einen Weg haben.
Sora Del Buono, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank Ihnen.
Und das Buch Seinetwegen ist beim CH Beck Verlag erschienen. Das Buch hat 204 Seiten und kostet 23 Euro. Mindestens 50.000 Briefe hat Siegfried Unseld geschrieben und die liegen seit einigen Jahren im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Ein unglaublicher Schatz. Schließlich hat Unseld mit vielen wichtigen Autorinnen und Autoren des 20. Jahrhunderts korrespondiert, von Samuel Beckett und Ingeborg Bachmann bis zu Loki und Helmut Schmidt. In Marbach versucht jetzt eine Ausstellung, Unselds Verlegerleben über 60 dieser Briefe zu erzählen. Es ist auch eine Vorabgeburtstagsschau, denn im September wäre er 100 Jahre alt geworden. Silke Arning berichtet.
Auch wenn auf seinem Schreibtisch gleich drei Diktiergeräte stehen, der Griff zu Füller oder Schreibmaschine gehört für Siegfried Unseld zur täglichen Routine. Das ist Geschäftskorrespondenz einerseits, sehr oft aber beschreibt er in seitenlangen Briefen neue Projekte und Ideen oder setzt sich mit seinen Autoren intensiv auseinander. Er war ein beinharter Lektor, meint denn auch Jan Bürger, Kurator und Leiter des Unseld-Archivs am Deutschen Literaturarchiv Marbach.
Bei Ingeborg Bachmann oder bei Max Frisch oder teilweise auch bei wissenschaftlichen Autoren, wo er dann irgendwie Peter Sondi auseinandernimmt und sagt, die und die Sachen könnten Sie vielleicht noch verlängern, dann wird das Buch lesbarer.
An Selbstbewusstsein hat es schon dem jungen Siegfried Unseld nicht gemangelt. Im Oktober 1951 empfiehlt er sich in einem Schreiben an Peter Suhrkamp mit den Worten: Hesse kennt mich persönlich und schlägt vor, eine Festschrift zu Hesses 75. Geburtstag übernehmen zu können, dessen illustre Mitarbeiter allein schon für sich sprechen würden. Unseld ist der perfekte Networker, der seine Netze in alle Richtungen auswirft. Nicht nur Hesse, Brecht oder Max Frisch stehen auf seiner Korrespondenzliste. Er sucht Kontakt auch zu jüngeren Gegenwartsautoren wie Martin Walser oder Hans-Magnus Enzensberger. Mit dem österreichischen Scharfzüngler Thomas Bernhard führt er einen erfrischenden Briefwechsel voller Höhen und Tiefen. Nie habe es einen wichtigeren Verleger gegeben, jubelt Bernhard im Oktober 1987, nur um einen Monat später zu granteln.
Abgesehen davon, dass in jedem Band wieder steht, lebt in Ohlsdorf, was ich mir schon so oft als perverse Umschlagsdummheit verbeten habe, sind unter Prosa der Weltverbesserer und am Ziel aufgeführt. Ich glaube, mehr braucht es nicht, um sich angewidert von dieser verlegerischen Schlamperei abzuwenden.
Dabei legt gerade Siegfried Unseld größten Wert auf das Buch als Gesamtkunstwerk. Das Manuskript muss stimmen, aber auch Papierqualität, Typografie und Umschlaggestaltung sollen durch ein besonderes ästhetisches Konzept überzeugen. Mit dem Designer Willi Fleckhaus entwickelt Unseld ab Ende der 1950er Jahre einen modernen Auftritt für mehrere Suhrkamp-Reihen. Die Einbände bekommen ein buntes Outfit im Regenbogenspektrum. Im Buchladen allerdings bleibt dieser optische Effekt auf der Strecke, wie der Verleger bei einem Besuch in der damaligen Stuttgarter Buchhandlung Witwer feststellen muss.
Wenn man die Bücher natürlich nach Alphabet aufstellt, wie es normalerweise ist in Buchhandlungen, kommen diese Farben durcheinander. Und er ist tatsächlich zu Witwer gegangen und zu der damals wunderbaren Lore Konz, die diese Buchhandlung Witwer zu etwas ja literarisch Wichtigem gemacht hat, und hat ihr einen Brief geschrieben und gesagt, liebe Frau Konz, Sie dürfen die Edition Suhrkamp nicht so aufstellen, da geht die ganze Designidee flöten.
Doch gerade die neuen Designideen kommen nicht überall gut an. Max Frisch sieht sich genötigt, seinem Verleger wegen der Präsentation der Werke ordentlich ins Gewissen zu reden. 1966 warnt er Unseld in einem langen Brief vor dem Primat des Kommerziellen. Unseld war Verleger und Geschäftsmann gleichermaßen, betont Jan Bürger vom Deutschen Literaturarchiv Marbach.
Wenn Siegfried Unseld, der ja das Glück hatte, mit guten Autoren wie Hermann Hesse oder Isabel Allende in späteren Jahren, doch ordentlich Geschäft zu machen. Immer wenn ihm etwas gelungen ist in einem Jahr und die Abschlüsse gut waren, hat er sich überlegt, man könnte zum Beispiel jetzt doch mal diese anspruchsvolle Übersetzung oder diese Werkausgabe realisieren. Und er hat den richtigen Moment abgewartet, wo er es sich als schwäbischer Geschäftsmann, der er ja auch war, ganz schlicht leisten konnte und es gemacht hat.
Dazu gehört auch sein Einsatz für die deutsch-jüdische Dichtung. Mit großem, auch brieflichem Engagement überzeugte er Nelly Sachs und Paul Celan, zu Suhrkamp zu kommen. 60 ausgewählte Briefe zeigt die Ausstellung im Marbacher Literaturmuseum der Moderne. Das ist schlicht präsentiert, eine typische Vitrinenausstellung. Doch spektakulär ist natürlich das Personal, das in diesen Briefen aufscheint und das einen ebenso aufschlussreichen wie unterhaltsamen Einblick in den bundesrepublikanischen Literaturbetrieb erlaubt.
Silke Arning über die Ausstellung Siegfried Unseld, der Verleger, ein Porträt in Briefen im Deutschen Literaturarchiv in Marbach zu sehen bis zum 8. September.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Freud und Lévi-Strauss, aber auch Friedrich Engels und Benjamin Franklin haben sich von ethnografischen Berichten zu bestimmten Theorien inspirieren lassen. Das zeigt der emeritierte Ethnologe Karl-Heinz Kohl in seinem neuen Buch. Es heißt Neun Stämme, das Erbe der Indigenen und die Wurzeln der Moderne. Ingo Arendt hat das Buch für uns gelesen. Neun Stämme, sagt der Titel. Was sind denn das für Stämme, von denen Karl-Heinz Kohl da berichtet?
Ja, der Titel ist so ein bisschen missverständlich. Also er soll eigentlich das Erdverbundene ausdrücken, sagt Kohl im Vorwort. Und er bezieht sich auch ein bisschen auf die 12 Stämme Israels, also die verlorenen Stämme, und um zu symbolisieren, dass in der Welt der Indigenen natürlich auch vieles verloren gegangen ist. Und diesen ausgewählten 9 Stämmen über die ganze Welt verteilt, den geht er in diesem Buch eben sehr stark nach.
Und was ist so seine Ausgangsthese, dass er so diese Gegenüberstellung von Moderne und indigenen Völkern oder oder so ein bisschen auflockern oder aushinterfragen will?
Ja, also die Welt der Indigenen ist ja jahrhundertelang unter diesem Klischeebild der Primitiven und des Primitivismus wahrgenommen worden. Das ist der eine Punkt, den er gern widerlegen möchte, indem er zeigt, dass das Gedankengut und auch die Gesellschaftsordnung dieser Völker viel komplexer waren, als man denkt. Und das Zweite ist, dass er widerlegen möchte oder der Ansicht entgegenarbeiten möchte, dass hier so zwei Blöcke unverbunden und nebeneinander gestanden haben. Die Welt der Indigenen, die Welt der westlichen Moderne. Und er sagt eben, die waren durch vielfältige Austauschbeziehungen kultureller, intellektueller Art verbunden und spricht deswegen von komplexen Kulturtransfers. Also nicht zwei monolithische Blöcke nebeneinander, sondern ein dichtes Netz des Austauschs. Und das versucht er eben zu belegen.
Und das macht er dann auch. Also er zeigt dann, wo sich das quasi in der modernen Kultur niedergeschlagen hat.
Ja, in sehr vielen Beispielen. Dieses Buch wimmelt nur so von Beispielen eigentlich. Es fängt alles eigentlich an. Diese Austauschprozesse beginnen eigentlich mit den Reiseberichten früher europäischer Ethnologen oder Seefahrer, die im Zuge der kolonialen Eroberungszüge mit in die Länder gegangen sind. Eine der ersten Berichte über beispielsweise die brasilianischen Tupinamba-Indigenen stammt von einem Deutschen aus Nordhessen namens Hans Daden. Der hat 1557 sein erstes Buch über die menschenfressenden Sitten der Tupinamba veröffentlicht. 20 Jahre später kam ein anderer französischer Ethnologe, Jean de Léry, der Ähnliches berichtet hat. Und all diese Berichte haben dann auf die europäische, westliche, intellektuelle Szene gewirkt. Montaigne hat sein Essay über die Kannibalen aufgrund dieser Reiseberichte verfasst. Claude Lévi-Strauss, Sie haben es gerade erwähnt, hat all diese Berichte gelesen, hat ja selber auch lange in Südamerika gelebt und dort geforscht und sagt von sich selber, dass der Strukturalismus eigentlich auf bestimmten Gesellschaftsprinzipien, also der philosophische Strukturalismus seinen Ursprung in bestimmten Gesellschaftsprinzipien eben dieser Völker hat, die er dort untersucht hat. Friedrich Engels, Sie haben es auch erwähnt, hat die Irokesen wegen ihrer revolutionären, nämlich matriarchalen und basisdemokratischen Gesellschaftsstruktur gelobt. Angeblich, das ist eine These von Kohl, ist die föderative Verfassung der USA, geht auf das Vorbild der sogenannten Irokesenliga zurück. Also der lose Verbund von verschiedenen Irokesenstämmen hat eben die Verfassung, auch das basisdemokratische Prinzip des Rats, Benjamin Franklin bewogen, also dieses Gesellschaftsprinzip auf das amerikanische Vorbild zu übertragen. Das ist also sehr stark positiv rezipiert worden. Die Poststrukturalisten, die haben sich von der kanadischen First Nation Kwiatkutl inspirieren lassen in ihren Thesen, beispielsweise Bataille, die Theorie der Verschwendung, von der Potlatch-Gabenökonomie, diesen Geschenkkriegen, die diese indigenen Stämme mitunter untereinander aufgeführt haben. Und so wimmelt das Buch eben nur von Beispielen von Sigmund Freud, Totem und Tabu, Bruce Chatwin, die Traumpfade, die von der Vorstellung der Traumzeit der australischen Ureinwohner inspiriert worden ist, oder dem Film Koyanis Kwazi, der auf eine Vokabel aus den Hopis zurückgeht.
Und wie ist denn das strukturiert? Also reiht er da einfach so einen bunten Strauß an Beispielen aneinander oder hat das auch eine Form, dieses Buch?
Ja, eben diese 9 Stämme. Die reicht von den Dogon in Mali bis eben zu den Tupinamba in Brasilien. Und er breitet sozusagen alles Material aus, was die Kulturgeschichte bietet, was diese Austauschprozesse anbetrifft. Ich empfinde es als ein bisschen unbefriedigend, dass er aus diesen ganzen Thesen aber keine Conclusio zieht, also keine These insgesamt daraus ableitet, wie man das jetzt also im Hinblick auf bestimmte Diskurse verwenden könnte. Die Dekolonisierung bezieht sich ja, die im Moment in der intellektuellen Debatte oder der museologischen Debatte tobt, bezieht sich ja auf all diese Fragen. Und da stellt er also außer dieser These, dass es eben da einen sehr dichten Austausch gegeben hat, keine weitere in den Raum. Das finde ich ein bisschen unbefriedigend.
Also gerade vor dem Hintergrund dieser Diskussion um kulturelle Aneignung wäre das ja naheliegend.
Ja, das wäre naheliegend. Das Wort kulturelle Aneignung kommt sogar vor, aber das wird eben oft nur so am Rande angetippt. Bei der kulturellen Aneignung führt er beispielsweise diese Hopi an, also ein indigener Stamm im heutigen US-Arizona, wo er sagt, ja, die fordern heute ihre Kashina-Puppen Puppen, so Puppen, die Naturgottheiten darstellen, als Raubgut der kulturellen Aneignung der westlichen Eroberer zurück, weist ihnen aber nach, dass sie in einer bestimmten historischen Phase diese Puppen exakt für die Aneignungsbedürfnisse sozusagen der westlichen Touristen dargestellt haben und will damit erreichen, dass er sagt, also diese strikte Trennung, hier die Täter, die kolonialen Eroberer, hier die Opfer, die Indigenen, die ausgebeutet und kulturell angeeignet wurden, das stimmt nicht ganz, weil die haben immer wechselseitig aufeinander reagiert. Aber das wird eben nur so am Rande erwähnt und ist nicht sozusagen das intellektuelle Fazit dieses Buches.
Ingo Arendt über das Buch Neun Stämme, das Erbe der Indigenen und die Wurzeln der Moderne von Karl-Heinz Kohl. Erschienen ist es beim Münchner Verlag CH Beck und es kostet 32 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Füllt die größten Stadien der Welt, bricht alle Rekorde der Musikgeschichte und wird von Donald Trump gefürchtet. Die Musikerin Taylor Swift. In Look What She Made Us Do untersucht Anne Sauer das Pop-Phänomen. Anne Sauer ist selbst Swiftie, also leidenschaftlicher Fan der Pop- und Country-Sängerin. Anne Sauer.
Die hat auf jeden Fall Macht über ganz, ganz viele Fans. Macht im Sinne von meinungsbildendem Einfluss.
Das Trump-Lager fürchtet, sie könnte den Demokraten helfen. Andere Taylor als Feministin.
Weil sie unverheiratet ist, weil sie noch keine Kinder hat. Da eckt sie an.
Look what she made us do. Anne Sauer liest aus ihrer Liebeserklärung an Taylor Swift. Heute Abend um 19 Uhr, Buchhandlung Lüders in Hamburg. Sommerzeit, Urlaubszeit. Damit steigt jetzt die Chance, nicht nur Rechnungen, sondern auch mal eine Postkarte aus dem Briefkasten zu fischen. Wer selbst schreibt, vielleicht sogar einen Brief, kann den Umschlag mit der Sams-Sonderbriefmarke krönen. Das Sams-Motiv gehört neben Michel, Heidi oder auch Pippi Langstrumpf zur Reihe der Sonderbriefmarken Helden der Kindheit. Gezeichnet hat das Wesen mit den Wunschpunkten der Kinderbuchautor und Sams-Erfinder Paul Marr selbst. Der versteht den frechen, oft respektlosen Rotschopf als Gegenentwurf zum eigenen Charakter.
Diese Schüchternheit, dieses Gefühl, möglichst nicht in ein Gespräch sich einmischen, zurückhaltend sein.
Das Sams zum Kleben. Für 85 Cent gibt es den Kinderbuchhelden als Sonderbriefmarke. Wien, Frühjahr 1914. Bei der jüdischen Familie Fischler zieht zur Untermiete ein schüchterner, etwas verquerer Student aus Lemberg ein. Sein Name Josef Roth. In Im Schatten zweier Sommer erzählt Schriftsteller Jan Konefke von der beginnenden Liebesbeziehung zwischen Josef Roth und Fanny Fischler. Sie ist die älteste Tochter der Familie. Morgen Abend liest Jan Konefke aus dem Buch in Mönchengladbach. Die noch junge Beziehung wird von einer historischen Katastrophe auseinandergerissen. Der Erste Weltkrieg beginnt. Erst 1938 trifft Fanny im Paris der Emigranten den inzwischen weltbekannten Autor wieder. Die fiktive Figur der Fanny erlaubt Jan Konefke einen neuen Zugriff auf Josef Roth.
Roth hat an einer Stelle geschrieben, entgegen der Redewendung, mache Liebe nicht blind, sondern sehend. Ich nahm mir vor, eine Liebesgeschichte zu schreiben, die ihn besser sehen kann, mit der ich ihn besser sehen kann.
Im Schatten zweier Sommer. Jan Konefke liest morgen Abend um 19.30 Uhr in der Stadtteilbibliothek Reit, Mönchengladbach, am Donnerstag dann in Magdeburg.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Für viele Feministinnen weltweit hat das Manifest Glitch-Feminism der jungen Afroamerikanerin Legacy Russell nochmal eine neue Tür aufgemacht. Denn die Autorin erkundet darin die Beziehung von Gender, Technologie und Identität. Jetzt hat sie ein neues Buch veröffentlicht, Titel Black Meme. Und darin beschreibt sie, wie sehr die heutige Internetkultur durch Beiträge oder auch Darstellungen von schwarzen US-Bürgern geprägt worden ist. Martin Ganselmeier hat die Autorin in New York getroffen.
Legacy Russell wuchs im New Yorker East Village unter Künstlern und Intellektuellen auf. Ihr Vater war Fotograf, ihr Urgroßvater ein berühmter Politiker aus Hawaii. Sie studierte Kunstgeschichte und kreatives Schreiben. Schon in jungen Jahren arbeitete sie als Künstlerin und Kuratorin für berühmte Museen in New York. Das Metropolitan Museum of Art, das Whitney Museum und das Brooklyn Museum. Seit 3 Jahren ist Legacy Russell Direktorin und Kuratorin von The Kitchen, einer Stätte für Experimentalkunst in Manhattan. Im Gespräch mit dem ARD-Studio New York beschreibt Legacy Russell The Kitchen als einen künstlerischen Freiraum, in dem alles erlaubt ist, ohne Zwang zu kommerziellem Erfolg, und das seit 1971.
The Kitchen was founded in 1971, a very special institution.
Eine sehr besondere Einrichtung, die Künstler und Denker zusammenbringt, die sich für neue Medien und radikale Aufführungen interessieren.
Den Ruf als radikale Vordenkerin junger schwarzer Intellektueller erwarb sich Legacy Russell durch ihr erstes Buch Glitch Feminism. Es machte sie über New York hinaus bekannt und wurde mittlerweile in 10 Sprachen übersetzt. Ein Glitch ist eigentlich ein kleiner Fehler, eine technische Panne. Für Legacy Russell aber ist es die Chance für etwas Neues, für ein Abweichen von der Norm, für eine neue Identität jenseits traditioneller Geschlechterrollen. Als Stimme des digitalen Feminismus wurde Legacy Russell in den vergangenen Jahren in zahlreiche Länder eingeladen, auch nach Deutschland.
Ich hatte wunderbare Aufenthalte in Berlin. Es ist aufgrund der vielen brillanten Künstler dort ein sehr besonderer Ort. Viele haben mich dort sehr willkommen geheißen. Und es war wunderbar, dass Glitch Feminism ins Deutsche übersetzt wurde.
Gerade hat Legacy Russell ihr 2. Buch veröffentlicht, Black Meme. Darin stellt sie die These auf, dass unsere heutige Internetkultur stark geprägt wurde von den Abbildungen schwarzer Menschen. Dies begann lange vor dem Internetzeitalter mit dem Aufkommen von Fotografie und Fernsehen. Legacy Russell nennt als Beispiel die in den USA im 19. Jahrhundert weit verbreitete Postkarten mit Hinrichtungen afroamerikanischer Sklaven. Über die ikonischen Bilder protestierender schwarzer Bürgerrechtler in Selma bis hin zu Rodney King oder Sandra Bland, schwarze US-Bürger, die von der Polizei verprügelt wurden. Bilder, die große Breitenwirkung hatten, aber ohne Zustimmung der Betroffenen veröffentlicht wurden und nicht mehr rückholbar waren. Für Legacy Russell ein Muster, das sich auch im Internetzeitalter fortsetzt. Die Innovationen schwarzer Künstler werden im Netz verbreitet, sorgen weltweit für neue, auch kommerziell erfolgreiche Trends, aber die Erfinder werden nicht gefragt und nicht dafür vergütet.
I absolutely do. I think that there is a vast amount of material that is often.
Es gibt enorm viel Material, das von Schwarzen im Internet produziert wurde. Aber die Vergütungs- und Urheberrechte lassen sehr zu wünschen übrig.
And around intellectual properties and copy norms are actually very thin.
Legacy Russell ist überzeugt, dass schwarze Bürger fast überall auf der Welt benachteiligt werden, auch in Deutschland. Es sei ein Fehler anzunehmen, Rassismus gebe es nur in den USA.
One of the kind of core failures of the course of these discussions is that we assume that racism as it exists is a United States issue.
Für Legacy Russell eine wichtige Motivation, sich nicht nur auf ihre Aufgaben als Künstlerin und Autorin zu beschränken, sondern auch als Aktivistin ihre Stimme zu erheben und sich für eine bessere Welt stark zu machen.
As a critical thinker, I am someone who errs on the side of optimism.
Eigentlich neige ich zu Optimismus. Aber wir leben derzeit in turbulenten Zeiten. Da ist es wichtig zu protestieren und sich für eine andere Welt, eine andere Zukunft einzusetzen.
Für ihr 2. Buch Black Meme ist noch keine deutsche Übersetzung geplant. Im Gespräch mit dem ARD-Studio New York sagt Legacy Russell, sie würde sich freuen, wenn nach Glitch Feminism auch Black Meme in Deutschland bekannt wird.
Martin Ganselmeier hat Legacy Russell getroffen, und wer schon mal auf Deutsch etwas von ihr lesen möchte, Glitch Feminism ist beim Merve Verlag erschienen.